keiner als er betet ihn an. Beten wir zu ihm. Vater, ich danke für diesen Moment. Ich danke dir, dass wir fest in Jesus Christus stehen. Wir danken dir, Herr, dass du eine Wohnung bei uns genommen hast, dass du für uns gestorben bist und dass du die Lösung für unser Leben bist. Ich bete, dass du uns jetzt reichlich Erkenntnis und Weisheit schenkst. Ich bete, dass du zu uns sprichst. Amen.
Amen.
Eins macht mich bedenklich, macht mich Sorgen. Und das ist das Wissen, dass es hier um Wissen nicht geht. Das heißt, ich könnte heute einiges erklären und jeder sagt, aha, das habe ich nicht gewusst, wirklich, ja. Und es ändert nichts. Ich nehme als Beispiel Rauchen. Jeder Raucher weiß, dass das giftig ist. Wie viele hält das ab vom Rauchen? Und es muss uns bewusst sein, auch wenn wir eine Sünde wie Pornografie angehen, gibt es jemanden hier, der nicht weiß, dass das eine Sünde ist? Bitte, es soll euch bewusst sein, in Wirklichkeit reden wir nicht über etwas Wissen, wir reden nicht über Erkenntnis, wir reden über Beziehung zum Herrn Jesus Christus. In der Beziehung mit ihm liegt das, was wir suchen. Ich möchte heute beginnen, wo ich gestern aufhören wollte, aber mir ist die Zeit davon geflogen, so wie es heute auch sein wird. Römer 7, Vers 24 und 25. Das ist das Ende von dieser Stelle, wo er sagt, ich will, ich kann nicht und so weiter. Vers 24. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Er redet davon, dass er ein Sklaven der Sünde immer wieder ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Er beschreibt ein Leben, das von der Sünde beherrscht wird. Wer wird mich befreien? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Jesus Christus wird mich befreien. Ja, was machen wir jetzt, wenn wir in Jesus Christus und ziemlich überzeugt sind, ich bin aber nicht befreit? Wie lese ich diese Stelle? Wie verstehe ich diese Stelle? Wie gehe ich damit um? Zähle ich mich zu den Unglücklichen, für die es nicht gilt? Ist es nur für andere und nicht für mich? Jesus Christus, es ist nicht richtig zu sagen, ja, Jesus Christus ist die Antwort. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Das Leben mit Jesus Christus, das ist die Antwort. Eine lebendige Beziehung mit ihm, dort werde ich Hilfe finden. Und es ist zu wenig, wenn wir einfach die Leute sagen, ja, Jesus brauchst du, und er sagt, na, Jesus habe ich. Wieso stecke ich so tief in meine Schwierigkeiten? Und dann Kolosser, Kapitel 1, Vers 27 bis 29, haben wir schon heute früh angeschaut. Werden wir auch Freitag wieder anschauen. Das ist dann meine Stelle. Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Wir haben angeschaut die Tatsache, dass diese Stelle heißt, Christus lebt auch in den Heiden. Aber ich möchte nur ganz kurz betonen, stellt ihr vor, Christus lebt in ihnen. Es geht mir nicht darum, ob die Heiden oder Juden sind. Es geht mir im Moment darum, er lebt in ihnen. Das ist für mich das Geheimnis. Oder ich würde gerne das Wort Geheimnis umschreiben. Das ist für mich ein Schlüssel. Das ist meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist nicht meine Stärke. Meine Hoffnung ist nicht mein Selbstdisziplin. Meine Hoffnung ist nicht gewisse Brüder, die auf drüber schauen und mir beistehen. Meine Hoffnung ist Jesus Christus in mir. Und meine Hoffnung für euch ist Jesus Christus in euch. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von der Bibel. Nein, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Für dieses Ziel setze ich mich mit ganzer Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Eigentlich, wovon wir heute sprechen, ist, wie können wir uns auf diese Kraft von Christi uns verlassen? Was muss ich dazu machen? Ich bin gefragt worden, was ist Pornografie? Vielleicht war es unfair, meine Fragezettel auszuteilen ohne irgendwelche Definition. Aber ich finde es gut so, weil dann hat jeder es für sich definiert und nach sein eigenes Gewissen beantwortet. Ich könnte euch sagen, was ich unter Pornografie verstehe. Aber ich laufe eine Gefahr ein. Ich laufe eine Gefahr, irgendjemand ein Verhalten rechtfertigen, wo ihr Gewissen schon Nein sagt. Und das möchte ich nicht. Wenn du wissen willst, was Pornografie ist, dann bitte ich dich, frag einfach Gott in jeder Situation und sag, ist es richtig, dass ich im Moment das anschaue? Ist es richtig im Moment, dass ich diese Gedanken durch meinen Kopf durchgehen lasse? Ist es mit dir in Ordnung, wenn ich meine Augen dorthin gebe? Ist das nicht leicht? Haben wir alle nicht den Geist Gottes? Das ist der Punkt aber, liebe Brüder. Es geht hier um Beziehung. Und wenn ich dir meine Definition von Pornografie gebe, hast du nicht meine Beziehung zum Gott. Sondern jetzt hast du nette Regeln. Scott hat gesagt, das ist nicht Pornografie. Gott sei Dank. Ich tue euch den Gefallen nicht. Erlaube Gott, dass er für dich definiert, was ist richtig und was ist falsch. Es könnte einer so tief drinnen stecken, dass er sich überhaupt nicht mehr weiß, was auf und ab ist. Das mag sein. Dann gibt es genug Brüder, die dir helfen können. Aber im Großen und Ganzen sollen wir Gott die Frage definieren lassen. Und so werde ich dieses Thema ausweichen. Weil es gibt Kulturunterschiede und so weiter, aber ich frage mich oft, kennt Gott die Kulturunterschiede? Ich bitte, frage mich nicht danach zu diesem Thema. Ich möchte das, was ich jetzt sage. Es steht in der Bibel, die Frauen sollen sich eine Fühle haben beim Beten, die Engel willen, oder? Wir praktizieren das nicht. Ich habe es gesehen bei einigen Gemeinden, aber ich habe es nie gesehen bei Gemeinde Christi in Deutschland. Warum machen wir das nicht? Ach, das ist eine Kultursache. Ja, haben die Engel die deutsche Kultur angenommen? Es steht wegen den Engeln. Wer sagt, du musst mir jetzt erklären, dass die Engel ihre Kultur, unsere Kultur angenommen haben? Mir geht es überhaupt nicht um diesen Punkt. Ich sage nur, lass Gott die Sachen definieren und nicht wir und unsere Kulturgefühle. Es ist nicht ausreichend. Als nächstes, bevor ich anfange, ich habe noch nicht angefangen. Ich möchte sagen, wie wunderbar das Geschenk Sex und Liebe ist. Meiner Meinung nach ist das, die Frauen kommen zuerst, aber dann diese Intimität, die man in der Ehe haben kann, ist das Schönste, was Gott gemacht hat. Es gibt nichts Besseres in meinem Leben als Jesus Christus. Und eine Intimität mit meiner Frau zu erleben, da kann ich mich eine Woche darauf freuen. Oder einen Tag darauf freuen. Es kann mir sehr beschäftigen und so weiter. Und wenn wir über Pornografie reden und dass gewisse Dinge, missbrauchter Sex schlecht ist, ich rede nicht über das, was Gott geplant hat. Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das oft missbraucht wird. Aber es hat seinen Platz. Und in meinem Herzen sagt Gott zu mir, ich sage, wenn ich beim Genießen bin, er sagt, das ist das Nächste, was du dran kommst, zu erkennen, wie das sein wird im Himmel mit mir. Und das steht in Epheserbrief. Und das ist für mich die deutlichste Verständnis von dem, was wir erleben werden, wenn wir deutlich sehen und nicht mehr durch diesen Schleier, was wir jetzt haben. Vieles erkennen wir nicht. Und somit möchte ich auf keinen Fall sagen, das ist alles schlecht, weil es ist nicht so. Gut. Das ist nicht Wiederholung, das ist etwas, was wir gestern nicht angeschaut haben. Wenn die Tür zum Geist Gottes zu ist, dann wird jede Sünde wachsen, die Versuchungen wachsen. Wenn die Tür zum Geist Gottes zu ist, ist es, als ob wir nur vom ersten Raum des Tempels Gott dienen und von seiner Anwesenheit Abstand nehmen. Im Tempel hast du den Heiligste und Allerheiligste. Zwischen war ein Vorhang. Wo möchtest du Gott dienen? Im ersten Raum oder im hinteren Raum? Die Juden haben weder im ersten noch im zweiten dienen dürfen, nur die Priester und das im ersten und der hohe Priester im zweiten und das nur einmal im Jahr. Und Gott sagt, jetzt kannst du aber hinten, wo ich bin, in meiner Anwesenheit, dort kannst du jetzt dienen, dort kannst du jetzt leben. Und Sünde in unserem Leben ist, wenn wir selber den Vorhang wieder nehmen und sagen, nein, diese Nähe zu dir geht nicht im Moment. Und wir stellen selber einen Vorhang auf. Je mehr wir uns Gott verschließen, desto mehr werden Satan, Sünde und die Welt uns beeinflussen. Ist die Tür zu Gott zu? Und hier rede ich von einem Mensch, der in Christus ist, wo Gott in ihm wohnt. Wenn die Tür zu ist, dann werden Satan, Sünde und die Welt uns beeinflussen. Wenn die Tür zu ist, werden wir einen Befehlshaber haben, sündige Natur. Warum? Weil wenn die Tür zu ist, zapfe ich nicht ordentlich an seine Kraft. Wie eine Wurzel, was mit irgendwas abgezwickt wird. Dann kann ich nicht anzapfen und dann muss ich Gott dienen aus eigener Kraft. Dann muss ich die Sünden widerstehen aus eigener Kraft. Das geht nicht sehr gut. Und das ist das, was wir oft erleben und wir sind frustriert, wieso hilft mir Gott nicht? Und das Problem ist, ich drehe schnell dauernd den Wasserhahn ab und sage, wieso kommt nichts heraus? Wegen Unglauben, er tut eh nichts, wird Gottes Hilfe kaum im Anspruch genommen. Jetzt möchte ich wieder kurz zurückgreifen zu etwas, was ich gestern nicht Zeit hatte. Unglaube ist die Quelle für Zweifel, weil er verhindert, dass wir Gott vertrauen. will Gott das Beste für dich? Weiß Gott, was er in deinem Leben macht? Wenn er dich versuchen lässt, ist das wirklich über seinen Schreibtisch gegangen? Und war das boshaft oder Liebe, dass er Satan erlaubt hat, das zu tun? Das ist die Frage. Naja, ich weiß nicht. Es klingt mir wie boshaft. Wieso macht er das? Wieso erlaubt er das? Als bestimmte Strafe für das, was ich gemacht habe. Wenn wir ein kindliches Vertrauen haben können, dann werden wir staunen, was geschieht in unserem Leben. Dann können wir es viel annehmen. Dann können wir viel besser sagen, okay, jetzt kommt eine Versuchung. Puh. Aber wenn er es macht, dann gibt es eine Tour. Dann gibt es einen Weg, dass ich Nein sagen kann in diesem Moment. Unglaube ist die Quelle Verzweiflung. Wegen Unglaubens würden die Juden von Gott abgehauen, Römer 11, 23. Hebräer 3, 19. Unglaube verhindert Einzug im versprochenen Land. Ich bitte euch ein symbolisches Bild an. Die Israeliten sind gerettet worden. Sie sind ausgezogen in der Wüste. Was eine kurze Reise hätte sein sollen, ist 40 Jahre geworden. Und dann sind sie erst im versprochenen Land hineingekommen. Und wir verbringen auch jahrelang in der Wüste. Was ist geschehen in der Wüste? Gott hat ihnen beigebracht, schmeiß die Götzen weg. Du kannst mich vertrauen. Aber es wäre viel schneller, gleich zu sagen, er kann eh alles, ich kann ihm vertrauen, er weiß, was er macht. Dann spare ich mir viel Wüstenzeit. Warum müssen Christen auch Zeit in der Wüste verbringen, um draufzukommen, dass die Götzen nichtig sind? Weil sie ungehorsam sind, sie sind nicht willig im Glauben, die Wege Gottes zu gehen. Und weil wir Götzen behalten und Götzen vertrauen, und das verhindert Wachstum im Glauben. Wenn die Tür zum Geist Gottes zu ist, bin ich wieder dort, dann höre ich kaum auf Gottes Stimme. Ganz wichtig. Die Aufgabe eines Schafes ist, auf die Stimme des Hirten zu hören. Wenn du es hörst, geh dorthin. Und ich sage sehr gern, mach ein Interview mit einem Schaf einmal und frage ein Schaf, wie schwer es ist, ein Schaf zu sein und den Hirten zu folgen. Die sind dumme Tiere. Und die schaffen das. Und wir machen das Ganze viel zu kompliziert. Hör seine Stimme. Lausche auf seine Stimme und mach es. Heute haben wir erwähnt, wie lange hat Abraham gebraucht, wie lange hat er überlegt, sich selber und alle seine Männer beschneiden zu lassen? Am gleichen Tag. Tu das. Hör seine Stimme. Ah, heute. Geh mal. Wisst ihr eh, was GEMA heißt, oder? Ist das nicht nur Wienerisch? Wenn die Tür zu ist, kann man Gott nur aus eigener Kraft dienen. Die Sünde vermehrt sich, das richtige, gottgeplante Leben wird verhindert. Ein Homosexueller kommt zum Seelsorger und sagt, ich möchte Freiheit haben von meiner Sucht. Ich möchte Freiheit haben von der Homosexualität. Kein Problem, sagt er. Ich habe gerade etwas auf meinem Tisch und nimmt tatsächlich eine große Pille, vielleicht nicht ganz so groß, und sagt, da ist die Lösung für dein Problem. Was? Sagt er, wenn du diese Pille schluckst, ist deine Homosexualität fort. Weg. Gib's her, ich will es schlucken. Moment, ich muss dir was erklären. Wenn du diese Pille schluckst, ist nicht nur deine Homosexualität weg, sondern die Homosexualität an sich ist weg. Es wird keine Homosexualität in der Welt mehr geben. Das heißt, mit diesem Schluck veränderst du die Welt. Klingt gut, sagt er. Und sagt der Seelsorger, ja, besprich mir das, bevor du das machst. Was tust du, wenn alles schief geht in der Arbeit? Naja, ich gehe zu den homosexuellen Bar und das lenkt mich total ab und die Schmerzen sind weg. Dort nehmen sie mich an. Dort fühle ich mich geliebt. Und was willst du machen, wenn die Homosexualität weg ist? Das ist eine gute Frage. Du bist verheiratet, nicht wahr? Sagt er, ja. Sagt, was machst du, wenn die Frau mit dir schimpft und böse ist auf dich? Naja, dann gehe ich zu den homosexuellen Bar. Und was wirst du jetzt machen? Diese Bar wird nicht mehr existieren. Sagt, das ist ein Problem. Was mache ich wirklich? Und so wie die Geschichte ausgeht, sagt er, ich will die Pille nicht. Und Brüder, wir sind oft so mit der Sünde. Ich möchte Freiheit haben, aber was werden wir machen, wenn wir Freiheit haben? Weil die Probleme, die uns zu der Sünde führen, die hauen nicht ab. Du kriegst nur Freiheit von einem Weg, den du gefunden hast, deinen Schmerzen zu lindern oder Ablenkung zu suchen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir begreifen, es geht hier um die Beziehung mit Christus. Wir müssen lernen, er ist die andere Möglichkeit. Es ist Christus, das oft gesucht wird in der Sünde. Gestern haben wir gesagt, drei hohe Bedürfnisse, die wir haben, sind geliebt zu sein, angenommen zu sein und in Sicherheit zu leben. Und jetzt erzähle ich, warum die Pornografie so ein riesiges Problem ist und warum Sex so ein riesiges Problem ist, außereheliche Sex. Ob es kurzfristig ist oder nicht, ob es eine Lüge ist oder nicht, es ist eine Tatsache, man fühlt sich geliebt, mindestens für einen Moment. Und man fühlt sich angenommen für einen Moment. Jetzt rede ich von außerehelichem Sex oder Geschlechtsverkehr. Die zwei von den höchsten Bedürfnissen, die wir haben, sind kurzfristig erfüllt worden. Drittens, es ist aufregend. Und manche Leute suchen eben einen Kick. Und viertens, da ist ein Genuss dabei. Ja. Vergleich das bitte mit Alkohol und Betrunkensein. Der schaut schäbig aus im Vergleich. Da kriegst du diese Bedürfnisse nicht alle gefüllt. Mit Alkohol kannst du höchstens die Schmerzen abtöten. Und dann hast du sie später mit Kopfschmerzen und so weiter. Aber Sex tut viel für die Menschen. Ich sage, ja, ist klar, es ist mir eine Lüge. Die sind nicht wirklich angenommen, die werden missbraucht. Die sind nicht wirklich geliebt, die werden ausgenützt. Aber in dem Moment habe ich Erfüllung. Im Moment hat man das Gefühl, diese Bedürfnisse werden doch gestillt. Und die meisten Frauen, die außerehelichen Geschlechtsverkehr machen, die wollen gar nicht Sex. Die wollen geliebt sein. Die wollen angenommen werden. Es geht ihnen um das. Ja, und jetzt kommen wir zu den netten Bildern, die ich geweigert habe zu beschreiben, aber du weißt, wovon wir reden. Jetzt schaut man ein Heft an oder man hat eine nette Seite im Internet aufgedreht. Und was sagt diese Dame zu dir? Du guckst sie jetzt an. Sie sagt nicht zu dir, hau ab, ich muss mich schnell anziehen, bevor du mich anschaust. Sie sagt, ich bin für dich da. Ich akzeptiere, dass du mich anschaust. Ich schaue nicht weg. Ich habe mich für dich ausgezogen. Sagt, lauter Lüge. Hat es nicht für dich gemacht. Aber das sagt Satan. Und es funktioniert. Und auch beim Pornografie kriegen wir ähnlich wie beim Sex das Angenommensein. Weil sie weist mich nicht ab. Bitte, das ist nicht ohne diese Aussage. Sie weist mich nicht ab. Ich fühle mich geliebt sein. Sie weist mich nicht ab. Und für manche Leute ist noch immer ein Kick dabei oder ein Genuss dabei. Ja. Deshalb ist diese Sünde in meinen Augen ein viel größeres Problem als viele anderen Sünden. Jetzt zu unserer Umfrage. Ich nehme an, ihr habt euch schon Gedanken gemacht, was kam heraus. Ich weiß nicht, ob ich überrascht war oder nicht. Nein, ich sage, ich war nicht überrascht. Aber das ist schwer zu sagen. Meine erste Frage ist in die Hosen gegangen. Es war überhaupt nicht aussagekräftig, wie viele Freunde man hat. Da war kein großer Zusammenhang zwischen dem und was sonst war. Und bei der Pornografiefrage, wie lange seitdem du geschaut hast, da haben wir eindeutig eine Spalte vergessen. Und das war zwar nicht nie, aber schon lange her. Und 7 Leute haben sich diese Spalte selber gemacht und somit habe ich das dazu gegeben. Es wäre unfair, das nicht so zu betrachten. Ich zeige euch, wie es einfach war. Übrigens, wir sind um die 55 und 37 Leute haben es ausgefüllt. Da weiß ich nicht, was mache ich mit den anderen 20? Ich sage dir meine Vermutung. Ein Nie hätte ich schnell checken können. Und ich gehe davon aus, dass die 20, die nicht ausgefüllt sind, ein paar sind die, die an Alzheimers leiden und haben vergessen, das einfach zu tun. Nein. Und ich glaube, dass viele haben, und ich sage mit Recht, haben vielleicht einfach aus Frustration das nicht ausgefüllt. Einfach, das Thema ärgert mich, ich möchte es gar nicht anschauen. Ja. So, das ist nicht Theorie. Das ist nicht irgendeine Gemeinde in Amerika, das ist nicht irgendeine Universität irgendwo, das ist die Männerfreizeit 2007. Über 50% haben gesagt, ich habe Pornografie innerhalb der letzten 3 Monate angeschaut. Eigene Definition. Ja. Acht von 37. Das heißt, 37 haben sie ausgefüllt. Und 8 haben gesagt, 3 Monate her, 1 Monat her, eine Woche her und so weiter. Okay? Ja, ist klar. Das heißt, wenn du das zusammenzählst, kommst du auf die 37. Ja? Ich will nur damit klar machen, es ist ein Problem. Wir reden nicht über etwas, das uns nicht trifft. Und das ist vielleicht auch eine Hilfe, weil wenn ich jetzt drinnen stecke, dann weiß ich, ich bin nicht allein. Ich kämpfe nicht einen Kampf, den keinen kennt. Und ich werde damit enden, die Dinge sollen ans Licht kommen. Und da werden viele Leute wissen, dass die nicht alleine kämpfen und dann müssen sie nicht alleine kämpfen. Und darin liegt ein Großteil von der Lösung. Licht. Aber zuerst, warum Pornografie hervorheben? Ich habe schon das, glaube ich, deutlich genug gesagt mit den Bedürfnissen, die wir haben. Pornografie ist ein Problem in und außerhalb der Gemeinde. Udo hat mir erzählt, er hat vor kurzem eine Statistik gehört von einer von den christlichen Universitäten in Amerika, wo jeder Student Zugang hat zum Internet durch den College Line oder Festnetz oder wie. Ihr wisst, was ich rede. Und sie haben eine Zeit lang angezapft, um zu schauen, wo schauen die Leute hin? Und 80% haben Pornografie angeschaut. Ja. Ich habe auch gehört, dass es jetzt schon 20% ist bei Frauen. Man glaubt, dass das ein Männerdomain ist, aber jetzt durch die netten Internetmöglichkeiten und durch die Bilder am Telefon, Möglichkeiten und iPod-Films und so weiter, das wächst bei den Frauen genauso. Und ich nehme an, in den nächsten Jahren werden sie gleichwertig sein mit uns. Pornografie zerstört unsere Beziehung zu Gott. Ich bin überzeugt, dass das so ist. Ich weiß, wo ich in die Falle getappt bin, wie wunderbar das für meine Beziehung mit Gott war. Ist nicht gut. Es ist, als ob jemand die Notbremse zieht und sagt, so, jetzt wünsche ich dir eine schöne Beziehung mit Gott. Und du machst den Motor auf schnellen Lauf und du versuchst, den Gang einzugeben und du denkst, wieso fährt das Auto so langsam? Wenn ich mein Auto, wir haben einen Anhänger für Schwarzwald-Eckhaus und teile ich mit Schwarzwald-Eckhaus, kann man sagen, und das ist immer bei mir oder bei Josef von einem Schwarzwald-Eckhaus. Ich habe es hinaufgezogen, aber mein Auto war nicht stark genug, den vollen Anhänger den Berg hinaufzuziehen. Und mein Auto hat gekeucht den ganzen Weg dorthin, weil ich habe ein kleines Skoda mit dem kleinsten Dieselmotor, was VW macht. Und Josef kommt mit seinem großen Vierrad und hängt an und saust davon. Bergauf. Wer Josef kennt, weiß, dass das stimmt, dass er saust. Nach 100 Meter ist er stehen geblieben. Irgendwas ist dabei komisch. Und da waren die letzten 100 Meter zwei schwarze Streifen. Weil der Anhänger habe ich vergessen, die Bremse zu lösen. Aber sein Auto war stark genug mit voller Geschwindigkeit, es zu ziehen. Mein Auto wäre nicht vom Fleck gekommen. Täusch dich nicht. Es gibt Brüder, die können noch immer wunderbar ziehen, mit der Notbremse gezogen. Aber stell dir vor, wie viel schöner sie ziehen könnten und wie viel weniger Diesel sie verbrauchen würden, wenn die Notbremse nicht angezogen wäre. Es ist nicht Gottes Plan, dass wir mit einem Anhänger fahren, mit der Notbremse angezogen. Pornografie zerstört unsere Beziehung zu der Frau. Keine Frage. Es gibt Frauen, die damit umgehen können. Das sind meistens Frauen, die eine sehr schlimme Familie gehabt haben und Schlimmes erlebt haben und selber gekämpft haben mit verschiedenen Sünden, und die haben vielleicht ein bisschen mehr Verständnis davon. Aber für jede Frau ist das eine Art Beleidigung, für jede Frau ist das eine Art, ich bin nicht gut genug, ich kann dir dich nicht erfüllen und so weiter. Und dann, das nächste Problem ist, man kriegt durch Pornografie, durch Filme, durch die Bilder, kriegt man ein Bild oder eine Illusion von Intimität, die nicht machbar ist oder die nicht funktioniert. Und jetzt will ich plötzlich von meiner Frau etwas haben, was sie nicht geben kann. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe einen Freund gehabt, war jahrelang nicht verheiratet. Ich würde sagen, er war sex crazy. Ja, der konnte nicht gehen, ohne links und rechts zu schauen, jede Frau anzugucken. Und er war in der Gemeinde und hat am liebsten über Sex geredet. In der Gemeinde auch, wenn er geredet, wollte jeder Ehepaar Ratschläge geben und so weiter. Und dann hat er doch geheiratet. Und er hat eine Frau bekommen, die ihr ganzes Leben FKK gegangen ist und wollte dauernd nackert sein. Und ich denke mir, das müsste ihm passen. Er war todunglücklich. Sie wollte kein Striptease für ihn machen. Sie wollte nicht die Prostituiertenhosen anziehen und so weiter. Sie war völlig zufrieden, nackert zu sein. Aber sie wollte sich nicht so anziehen vor ihm, wie er sich das Sex vorgestellt hat. Ich denke mir, woher hat er diese Bilder gehabt? Ich denke, das kann nur von solchen Dingen sein. Er war sehr unglücklich in der Ehe. Aber er hat sich selber angetan, kann man sagen. Sie war bereit. Sie war da für ihn. Aber nicht nach seiner Vorstellungen, die er aus der Welt bekommen hat. Je mehr Raum Pornografie bei mir gewinnt, desto stärker ist der Druck, Erfahrungen machen zu wollen, Vergnügung zu suchen und Illusionen von Intimität zu wollen. Es ist jetzt bewiesen, und bitte frage mich nicht danach, ich bin kein Mediziner, aber ich gebe es weiter. Wenn man Alkoholiker ist und aufhört und 5 Jahre lang trocken ist und wieder in Alkoholismus fällt, man fängt nicht dort an, wo man aufgehört hat, sondern man könnte eine Tabelle sagen und sagen, hätte ich die 5 Jahre weiter getrunken, wie viel hätte ich gebraucht täglich? Und dort fängt man wieder an. Und das ist medizinisch, die wissen, dass das so ist. Das heißt, die Sucht entwickelt sich weiter, auch wenn es eine Pause gibt. Die Pause ist nicht einfach eine Pause-Taste, stehen bleiben, sondern es entwickelt sich weiter in dir. Und manche Leute berichten, dass Pornografie das Gleiche ist. Man fängt an mit einfach Kalender und nette Bilder und die sind aufregend genug und ich finde meine Zufriedenheit darin. Aber irgendwann musst du anfangen, Geld auszugeben, weil das ist nicht mehr befriedigend. Und da läuft dieses Gefahr, dass die Sachen immer härter und härter wird. Ich habe Angst von solchen Sachen, sage ich euch ehrlich. Es ist eine Lüge, dass ein bisschen Porno nichts ausmacht. Niemand tut's weh. Ich lese nur kurz etwas vor, was von einem ehemaligen Pornostar, der jetzt Christen ist, geschrieben worden ist. Sex bepackte Pornofilme, die einem frisch gefärbten Blondinen präsentieren, deren beschwörende Augen sagen, ich will dich, sind wahrscheinlich eine der größten Täuschungen aller Zeiten. Glauben Sie mir, ich weiß es. Ich habe Sex nie gemocht. Ich wollte niemals Sex. Es ist wahr, keine von uns frisch gefärbten Blondinen machte Pornografie gerne. Tatsächlich hassen wir es. Wir hassen es, von Fremden angefasst zu werden, denen nichts an uns liegt. Wir hassen es, durch ihren stinkenden und schwitzenden Körper erniedrigt zu werden. Einige Frauen hassen es so sehr, dass man hören kann, wie sie sich in den Drehpausen auf der Toilette übergeben. Aber die Pornoindustrie will, dass du glaubst, dass die Pornodarstellerinnen Sex lieben. Sie wollen, dass du denkst, dass es uns Spaß macht, durch alle möglichen abstoßenden Handlungen erniedrigt zu werden. Die reale Wahrheit ist, dass Pornodarstellerinnen die Scham und das Drama unseres Lebens beenden wollen. Aber wir schaffen es nicht allein. Wir brauchen euch Männer, um für unsere Freiheit zu kämpfen und unsere Ehrfurcht zurückzugeben. Wir brauchen es gehalten zu werden, während wir unsere Tränen über unsere tiefen Verletzungen ausschütten und Heilung erleben. Wir wollen, dass ihr unsere Filme wegwerft und uns helft, die zerbrochenen Teile unseres Lebens wieder zusammenzubauen. Wir brauchen euer Gebet über die nächsten 15 Jahre, damit Gott uns heilt und unser kaputtes Leben repariert. Es ist einfach zu billig zu sagen, ach, das tut ihr nicht weh, ob ich schaue oder nicht schaue. Pornografie zerstört mein Selbstwertgefühl. Ich glaube, das ist eh klar. Und das nächste ist, es ist ein Fokus nur auf dich oder auf mich. Staubsaugermentalität. Selbstbefriedigung. Und dann kommt dazu, dass Pornografie oft benutzt wird, einfach um Schmerzen abzutöten. Na, wie Alkohol. Ich fühle mich nicht wohl, ich mag das Leben im Moment nicht, das ist schmerzhaft. Und Gott hat nicht geplant, dass wir mit solchen Schmerzen leben. Okay? Ich sage nicht, wenn du Schmerzen hast, musst du einfach aushalten. Nein. Er plant, er hat eine Lösung. Hat sie immer gehabt. Seine Lösung steht immer da. Und wir suchen oft den falschen Platz. Ein paar Fragen. Selbstanalyse ist das eigentlich. Hast du Geheimnisse? Wahrscheinlich die wichtigste Frage, die ich heute stelle. Hast du Geheimnisse? Tust du Dinge, die du anderen nicht erzählen würdest? Mir war es sehr peinlich, ich erzähle das. Ich habe mir eingebildet, wenn ich harmlose Dinge in Google eintippe und da kommt was, das ist nicht so schlimm, als wenn ich eintippe Pornografie oder Sex und Frauen, ja. Und ich habe nur eingetippt in Google, ja, einfach zu sehen, was kommt. Ihr wisst, wie das ist. Beautiful girls. Tatsächlich kamen schöne Frauen. Und da war eine Seite offen. War nicht schlimm. In dem Sinne, die Beine waren nicht gespreizt und so weiter. Aber ich wüsste, ich war am falschen Platz und hätte nicht dort sein sollen. Und in dem Moment kommt mein Teenager ins Zimmer. Peinlich. Normalerweise bin ich sehr schnell auf die... Ich tue das nicht normalerweise, aber immer wieder ist man dabei, sage ich. Und wir wissen eh, das Close, Quit, es ist nur ein zwei Tasten und man ist schnell weg, oder? Und ich hau die zwei Tasten, aber leider hatte ich ein neues Update installiert von diesem Programm. Und wenn du ein Close machst, hat er gefragt, willst du wirklich closen? Und da war ich da weg. Bis dahin war mein Sohn bei meinem Schulter und schaut über meine Schulter. Was sage ich jetzt? Dann habe ich gesagt, ja Daniel, ich habe nur eingetippt, beautiful girls, und stell dir vor, das ist gekommen. Und in seiner 17 Jahre Weisheit sagte er, ja, was hast du erwartet? Das war mir sehr peinlich. Hast du Geheimnisse? Greifst du zu Lügen, um dein Verhalten zu kaschieren? Nächste Frage, löst dein sexuelles Verhalten bei dir oder bei anderen physischen oder psychischen Kopfschmerz aus? Hier gibt es noch ein Problem und das ist, Leidenschaft ist was Herrliches. Ich möchte die Leidenschaft, die ich für meine Frau habe, nicht austauschen. Ich möchte nicht, dass Gott es wegnimmt. Ich genieße es. Ich liebe es, wenn ich sie will. Aber genau diese Leidenschaft bringt uns in Probleme auch. Und diese Leidenschaft kann wie eine schlafende Löwe sein. Und wenn du diese schlafende Löwe aufweckst, in Bereichen, wo es nie geplant war einzusetzen, dann kannst du manchmal staunen, was passiert. Und irgendwann wirst du sagen, ich wollte nur ein paar Bilder anschauen, aber jetzt bin ich beim Enkeltochter. Oder jetzt bin ich bei meiner Tochter und missbraucht sie. Das ist das Problem. Du weißt nicht, wo es enden wird. Das ist ein Grund, Angst zu haben, sage ich. Die Frage ist, wie lange habe ich die Kontrolle und wann verliere ich die Kontrolle? Und wenn ich die Kontrolle verliere, wo bin ich dann? Versuchst du mit deinem Verhalten schmerzliche Gefühle abzutöten? Zeigt dein Verhalten eine echte Hingabe und Fürsorge für deinen Partner? Wenn ich weitermache, was sind die Konsequenzen für meine Familie? Das ist einfach eine kleine Selbstanalyse. Was sind die Konsequenzen für meine Arbeitsstelle? Für meine Gesundheit? Für meinen Ruf? für mein Selbstbild, für meine Finanzen, für meine Zukunft? Und wenn ich nicht weitermache, was sind die Konsequenzen? Jetzt muss man einen Unterschied machen zwischen einem Auslöser für irgendeine Sünde, zum Beispiel wie Pornografie, und die Ursache. Die Ursache haben wir diskutiert. Ich hoffe, klar genug. Wir haben Bedürfnisse. Wir wollen diese Bedürfnisse stillen oder wir haben Schmerzen und wir wollen die Schmerzen lindern. Das ist die Ursache. Dort müssen wir bei Jesus Christus zu ihm gehen und sagen, ich will lebendiges Wasser und nicht schmutziges Wasser. Ich will die echte Lösung und nicht was anderes. Aber Auslöser ist was anderes und das ist, wenn du sagst, in welche Situation war ich, wo ich zur Pornografie gegriffen habe oder zu einer anderen Sünde? Welche Ereignisse gingen dem Pornokonsum voraus? Was dachten, fühlten sie oder euch und stellten sie sich vor, bevor der Pornografiekonsum begann? Wann und wodurch kam der Moment, wo sie ihre Vorsätze über Bord warfen? Die meisten Leute, die Schwierigkeiten mit Pornografie sagen, diese sind die Anfälligkeitsfaktoren. Einsamkeit. Rituale. Selbsttherapie. Wisst ihr, was ich meine von Selbsttherapie? Nehmen wir an, ich habe eine lustige Geschichte gelesen die Woche. Eine Frau ist wahnsinnig übergewichtig und ihr Problem ist Keks. Sie liebt Keks in allen Formen. Aber jetzt schaut sie so aus und sagt, ich muss diese Keks... Es war wie ein Sucht bei ihr. Ja, und man kann auch ein Sucht haben beim Essen, ist klar. Und dann hat sie Selbsttherapie gemacht und hat gesagt, ich muss davon wegkommen. Ich werde keinen Keks ab diesem Tag mehr essen. Das ging gut, eine Stunde. Und dann konnte sie nur an Keks denken. Und das Gleiche ist, wenn wir sagen, keine Pornografie mehr. Ich kann dir sagen, was passieren wird. Wird dich sehr beschäftigen. Und was hat sie dann gemacht? Sie hat Rezeptbücher genommen und Keksrezepte stundenlang gelesen. Aus Ablenkung. Gut, hä? Ja, das hat nicht funktioniert. Und du kannst so eine Selbsttherapie machen beim Pornografie, indem du sagst, okay, ich werde nicht pornografische Bilder anschauen, sondern Badekatalog von mir aus oder irgendwas. Das wird auch führen, wieder dorthin. Psychische oder physische Verletzungen, stressreiche Ereignisse in der Umgebung, Resignation, Hunger, Zorn ist wirklich schlimm. Weil wenn wir zornig sind, kannst du alles rechtfertigen. Das ist besonders bei mir. Ich weiß, wenn ich zornig bin, ich darf niemandem schreiben, ich darf nicht Antworten geben auf E-Mails oder Telefonaten, sonst kommen nur Verletzungen heraus. Wenn ich zornig bin, ich muss warten, bis ich jemand sage, was ich halte von ihnen oder wie ich die Situation sehe. Und ich weiß, wenn ich zornig bin, weg vom Computer. Weil dann habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt habe ich eine Berechtigung, ein bisschen zu schauen. Langeweile ist auch für viele eine Auslöser. Müde, große Sache. Bist du müde, bist du erschöpft, du laufst Gefahr. Warum? Deine ganze Hemmschwelle ist kaputt. Dein Widerstand ist nicht vorhanden. Man muss selber so klug sein, dass wir erkennen, ich rede nicht davon, dass wir das ja jetzt aus eigener Kraft alles schaffen. Aber die roten Flaggen, die Gott uns schenkt, die müssen wir langsam erkennen. Wenn du weißt, dass du schwach bist, das ist schon sehr gut. Aber dann musst du erkennen, wann bin ich schwach? Ein paar Tipps sind nicht von mir, sondern von einem Spezialist in diesem Gebiet, der jahrelang selber echt süchtig war und jetzt befreit ist. Wenn dein Computer ein Problem ist, und ich glaube, dass das eine große Quelle ist heutzutage, die Anonymität vor dem Bildschirm und die Tatsache, dass der Bildschirm meistens im Büro ist und man die Tür zumachen kann, dann gib den PC nicht im Privatbereich. Ich kenne eine Familie, PC war im Wohnzimmer. Ich habe gedacht, so ein Blödsinn. Das ist nicht blöd. Das ist klug. Schaut jeder über deine Schulter. Da bist du nicht dort. Zweitens, ihr kennt das auch. Jeder hat ein Passwort für seinen Bereich vom Computer. Ja, wenn du das magst, damit die Kinder nicht herum ändern deine Programme, dann sollst du aber gemeinsam mit deiner Frau ein Konto haben. Nicht geheim halten von ihr. Jetzt die große Sache, und ich erwähne es nur und ich will es betonen in ein paar Minuten, offen reden. Offen reden mit verschiedenen Geschwistern, nicht mit der ganzen Gemeinde. Das hat keinen Sinn. Aber offen reden heißt nicht die Details erwähnen. Soll ich euch sagen? Ja, stell dir vor, gestern war ich auf www.blablabla.com und da steht ein Link, Jessica. Oh, das war Wahnsinn, da habe ich solche Probleme gehabt. Und der Bruder hört das und denkt, das muss ich ja schauen, ob das wirklich so schlimm ist. Da tun wir uns nichts Gutes. Details sind nicht notwendig. Aber zu sagen, ich habe hier ein Problem, das ist notwendig. Und das Gleiche ist bei unseren Frauen. Ins Licht bringen, sag es ihnen. Wieder, die Details kann man ihnen sparen, weil das ist nur schmerzhaft und boshaft. Aber deine Frau soll schon wissen, ob du kämpfst oder nicht. Wir brauchen einen Rechenschaftspartner, man kann ein Tagebuch führen. In dem Tagebuch könnte ich auch über mein Versagen sprechen, und dem ich auch selber erkenne, was führte dazu? Welche Verhalten, oder wie, war ich müde, war ich erschöpft, war ich zornig? Schwachheiten bekennen und offen damit umgehen. Wissen, wann ich anfällig bin, sind eigentlich lauter Wiederholungen. Unverkrampft und gelassen. Schlimm ist es, wenn man sagt, oh, jetzt bin ich müde, oh, jetzt, ach, geh. Kann man nicht einfach sagen, jetzt bin ich müde, jetzt weiß ich, dass ich versuchbar bin. Es ist so, Gott, du weißt, dass ich jetzt doppelt deine Hilfe brauche. Kann man das nicht entspannt angehen und sagen, es ist nicht etwas Abnormales, was jetzt geschieht. Ich bin versucht. Wir sind Menschen. Er weiß, dass wir Menschen sind. Er kam, weil wir Menschen sind. Wären wir nicht die Menschen, die wir sind, dann hätte er die Reise sparen können. Aber es war nicht so. Er ist unsere Hoffnung, nicht du. Jetzt muss ich ein paar Punkte überspringen. Meine Zeit geht mir weg. Ich will über Licht sprechen. 2. Korinther, Kapitel 6, 14 bis 18. 2. Korinther 6, 14 bis 18. Macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie kann die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Wir sind Licht, Leute. Und wenn wir dauernd Geheimnisse haben, dann versuchen wir Licht und Dunkelheit zu verbinden. Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Welche Übereinstimmung kann es zwischen Christus und dem Teufel geben? Denn wir sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Das ist ein Problem. Wenn ein Christ zu einer Prostituierte geht, was macht er? Er nimmt Christus mit. Denk mal dran. wir nehmen Christus mit, er bleibt nicht zu Hause. Er ist in uns. Ich will mitten unter ihnen sein und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb verlasst sie und trennt euch von ihnen, spricht der Herr. Rührt ihre unreinen Dinge nicht an und ich werde euch mit offenen Armen aufnehmen. Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Tochter sein. Einfach, Gott sagt, Licht will ich haben. Ich will nicht, dass du mit Dunkelheit zu tun hast. Wenn wir kämpfen gegen die Sünde, und es ist egal, ob es Pornografie ist, weil wenn du kein Problem hast mit Pornografie, irgendwo hast du schon ein Problem. Stolz, Unglaube. Keiner von uns kommt ganz ungeschoren davon. Ans Licht bringen. Römer, Kapitel 13, Vers 12. Noch deutlicher. Die Nacht ist fast vorüber, der Tag der Erlösung kommt bald. Deshalb lebt nicht in der Finsternis mit ihren bösen Taten, sondern greift zu den Waffen des Lichts. So, ich habe gesagt, Jesus Christus, das Leben mit ihm, die Beziehung mit ihm, darin liegt die Lösung. Aber nur, wenn du bereit bist, seine Wege zu gehen und seine Waffen einzusetzen. Und es ist total unfair. Total unfair, und ich wiederhole, total unfair, Gott gegenüber, wenn du sagst, heile mich von meinem Problem, ohne es ans Licht zu bringen. Das sagt er nirgends. Er sagt, setze meine Waffen ein. Wenn ich dir eine Waffe in der Hand drücke, dann schieß. Und die Waffe, die er hier sagt, klar und deutlich ist, bring es ans Licht. Ich lese es noch einmal. Deshalb lebt nicht in der Finsternis mit ihren bösen Taten, sondern greift zu den Waffen des Lichts. Und jetzt Epheser 5, 10 bis 14, ist das Gleiche gesagt, aber ein bisschen anders. Epheser 5, 10 bis 14. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Als ob es uns Spaß macht, und es tut auch, das ist was Schönes, wenn du es machst. Herr, was willst du? Wie ein Kind zum Vater kommt oder Mama, was kann ich machen? Kann ich den Mist austragen? Ja, bitte. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nützlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Und fang an mit dem Aufdecken bei dir selber. Deckt sie auf. Das ist nicht eine Strafe, das ist Heilung. Erster Schritt. Ich wiederhole, das ist nicht Strafe, das ist Heilung. Das ist das, was wir dürfen nicht Gott sagen, bitte, du sagst, du wirst mir heilen von meinem Sucht, aber du musst es so machen, dass es für mich nicht schmerzhaft ist, dass ich mich nicht scharniere. Wer scharniert sich mehr? Derjenige, der zugibt, schwach zu sein? Oder derjenige, der glaubt, stark zu sein. Wir sollen uns scharnieren, wenn wir glauben, dass wir so schwach sind. Es ist nicht wahr. Beteiligt euch nicht an den nützlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen in Verborgenen treiben. Denn wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. So, pass auf, jetzt. Glaube ich, sagt er was hier. Wenn das Licht drauf kommt, wird es sichtbar werden, klar. Wenn du bekennst, wenn du offen bist über deine Schwäche, es wird sichtbar werden. Das ist im ersten Moment nicht unbedingt angenehm, aber dann kann Satan dir nichts mehr vorwerfen. Dann kann keiner sagen, dann hast du keine Angst, entdeckt zu werden und so weiter. Was aber sichtbar wird, das ist der nächste Schritt, wird nun auch Licht. Was sichtbar wird, wird Licht. Was eine Sünde war, wird Licht. Dann wird der Schuss nach hinten gehen für Satan. Wach auf, du Schläfer. Steh von den Toten auf, dann wird Christus dir aufleuchten. Und 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7.
Und dann Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 7.